This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Es ist Dienstag, der 15. Februar um genau 20 Uhr und 4 Minuten. Ihr seid wieder bei der Sendung, die schon immer eine Ohrfeige für den FCK ist, Doppelpass und R, hier beim Bermudafunk. Und ich freue mich ganz besonders, unsere beiden Gäste vorstellen zu dürfen. Ich glaube, es hätte nicht passender sein können. Und zwar haben wir zum einen unseren Stürmer aus den wirklich glorreichen Zeiten, den Bundesliga-Zeiten, Kalle Bührer. Hallo Kalle.
Hallo.
Und bei uns natürlich auch Attila Birlik, auch bekannt als der Ehrmann-Killer. Hallo Attila.
Hallo zusammen.
Gut, nach meiner kleinen Vorrede hat sich der Nennert bestimmt schon eine erste Frage einfallen lassen.
Natürlich habe ich das. Ja, erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass wir wieder Live-Gäste haben dürfen.
Zum Attila noch ein Wort. Paul, er legt Wert drauf, Sir Attila zu sagen und nicht Ermann-Killer. Insofern, wir versuchen uns dran zu halten. Genau, Paul und ich haben vor der Sendung überlegt, euch muss man eigentlich nicht vorstellen. Da hat Paul eigentlich einen guten Einwand gebracht. Wir haben bestimmt auch Bambini-Zuhörer, die vielleicht nicht ganz so im Loop sind. Genau, stellt euch einfach mal kurz in 2-3 Sätzen vor. Attila, gern du zuerst.
Also, ja, Attila Bierlik. Inzwischen bin ich schon 44. Und ja, was soll man da kurz sagen, in der Waldorfjugend groß geworden und dann auch Vertragsamateur, Profi, auch beim Waldhof geworden, sagen wir so.
Wann war das so ungefähr vielleicht?
Ja, ich, ganz genau, also mein erstes Profi-Spiel war 97, das weiß ich noch ganz genau.
Ja, da kommen wir auch zurück, ja.
Und ja. Nicht so wie beim Kalle. Der Kalle hat über seine Leistungen, kennt ihn jeder. Mich kennt man leider nur durch diese eine Aktion.
Das ist dann also danach auch.
Ja, auch, natürlich auch, aber ich sag mal so, wenn man Kalle Bührer sagt, dann weiß man, dann denkt man, oh, hat man den Stürmer vor sich, der die Dinger eingenetzt hat. Wenn man Attila Bierlik sagt, dann fällt immer die eine Aktion ein, sagen wir mal so.
Also, ja, in dem Sinne hast du ja auch eingenetzt, bloß halt nicht im Tor, sondern beim Ehrmann insofern.
Das. Aber, ja. Ist es, nervt sowas oder ist es halt so?
Nee, es ist in dem Alter schon, also wenn Fußball vorbei ist, wenn man da ab und zu, wenn die Leute noch ab und zu an jemanden denken so, oder jemand was einfällt, zum Schmunzeln immer, schön was zum Lachen. Ja.
Okay. Was machst du eigentlich heute?
Heute bin ich selbstständig. Ich entstöre Internet. Also wenn ihr mal Störung habt, könnt ihr mich rufen. Und das machen wir. Ich keine Schleichwerbung, deswegen sage ich jetzt keinen Namen dazu, aber hauptsächlich also Internet. Ja.
Okay, aber du bist ja vor allen Dingen in der Pfalz unterwegs und ich glaube, da gibt es einige Störungen, von dem her passt es ja, glaube ich.
Zur Zeit.
Okay, alles klar. Gut, dann.
Genau, Kalle, kurz zu dir. Auch gern ein paar Sätze zu dir.
Ja, bei mir ist etwas, will ich weiter zurück.
Ja.
Ich bin, wie gesagt, Karl-Heinz Bührer, bin seit 79 hier in Mannheim. Bin damals durch den damaligen Trainer Gabicek vom FC Freiburg hierher gewechselt mit 19 Jahren und habe dann, die schönen, glorreichen Zeiten mitmachen dürfen beim Waldhof mit Aufstieg, Bundesliga, 7 Jahre Bundesliga und leider dann auch den Abstieg noch miterlebt. Und dann 1990 dann, dann den Verein gewechselt oder wechseln müssen letztendlich. Bin dann wieder ins Berufsleben zurückgekehrt, habe dann die Kontakte mit der Allianz hier aufrechterhalten und habe dann auch dann dort einen Arbeitgeber gefunden, den ich jetzt noch habe. Also ich bin jetzt über 30 Jahre auch Allianz-Vertreter, selbstständig auch. Und bin in der Gartenstadt dann halt wohnhaft geworden, habe 3 Jungs, war verheiratet und habe eine Allianz-Agentur in Mannheim-Gartenstadt, unweit weg vom Alzenweg auch. Mhm. Ja, und habe viele, viele Waldhof-Fans als Kunde und das freut mich sehr.
Ja, die wahrscheinlich auch.
Bitte? Genau, ich habe gesagt, du hast 3 Kinder. Attila, wie sieht es denn bei dir? Sir Attila, wie sieht es denn bei dir mit Familie aus?
Ja, ganz gut. Ich habe 2 plus 2.
2 plus 2,
ja. Okay. Also 2 von der ersten Frau, 2 von der zweiten. Also die erste ist natürlich geschieden.
Ja, okay.
Und ja. Okay, also 4 Kinder. Ein Junge. Ein Mädchen und Nummer 2 Mädchen, Zwillinge.
Ah. Zwillinge auch noch, nach der zweiten Ehe dann, oder?
Genau.
Ja, okay, cool.
Kalle, warst du eigentlich auch bei der A-Jugend dann nicht mehr dabei, bei diesem Bundesliga-Aufstieg sozusagen? Da warst du schon bei der ersten Mannschaft.
Also ich bin ja damals, mit 20, war ich ja schon 19 Jahre, ich bin von Freiburg-Jugend gekommen, habe dort ein Jahr Senioren gekickt und bin dann als Seniorspieler, also 19 Jahre, da war ich schon aus der Jugend draußen. Und parallel ist ja dann die A-Jugend-Mannschaft 80 von Mantrolf. Da sind dann die Spieler rausgekommen, Dimi, Schön, Zimbo, das sind dann hat man dann da noch junge Spieler dazu bekommen. Ich war schon einer da, wo jung war, war aber dann schon Lizenzspieler letztendlich, aber ich war kein Waldhof-Junge, Waldhof-Bube, wie man es immer so schön sagt letztendlich.
Okay.
Okay. Ja. Wie war das damals? Also, wenn heute irgendwie ein Jugendspieler wechselt, der hat Berater, da wird sich um alles gekümmert, etc. Du bist jetzt mit 19, also wie war das damals zu der Zeit? Also, gab es da einen Berater oder war das alles, jetzt habe ich mir schon gedacht. Wie kam es dazu, dass du zum Waldhof gekommen bist? Kam das von dir aus? Kam jemand vom Verein zu?
Das war es. Also, durch den damaligen Trainer, wo in Freiburg war, der Gablicek, der ist ja dann hier nach Mannheim gewechselt und der hat mich ja damals so als Jugendspieler dort in die erste Mannschaft eingeführt beim FFC Freiburg. Und dann ist er hier nach Mannheim gewechselt und hat dann mich, sag ich mal, hierher dann nach Mannheim auch geholt. Also Spielerberater, wenn ich euch sage, wie damals die Verträge gemacht worden sind bei mir.
Das sind hast du das gemacht oder war der Vater dabei?
Jetzt muss ich erzählen, wie es war.
Wenn ich das erzähle, das sind die Herren Grüber, Wirt und Klos mit dem Auto, mit der Schreibmaschine nach Unterschwanden gefahren. Hoch, von Malderdinger hoch, also von der Autobahn durch den Wald hoch, also da muss man schon sich ein bisschen auskennen, kurvenreich vor allen Dingen, und haben dann bei mir in der Küche mit der Schreibmaschine den Lizenzspielervertrag getippt. Und mein Vater war noch dabei, klar, der war ja mit, der war mein, ja, hat halt dann für mich ein bisschen so die Verhandlungen, sag ich mal, ich wusste auch gar nicht, um was es eigentlich geht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe für mich gedacht oder gesagt, pass auf, ich habe noch damals schon noch geschafft, noch kaufmännische Stelle gehabt, plus dann Abenteuerkicker beim FFC, und da habe ich gesagt, okay, das zusammen, sag ich mal, wenn ich jetzt wechsle, muss ich ja den Job aufgeben, dann ist das eine Größenordnung, die hätte ich dann gern, und dann hat der Vater auch noch gesagt, pass auf, mein Sohn, wir haben jetzt gerade einen Golf Diesel bestellt, das müsste auch noch möglich sein. Und ja, aber das hat mein Vater gesagt, das muss drin sein, ne, weil der hält sich da aus, ja, und ich nicht. Ich war dann, bin ab und zu mal rausgegangen, weil ich habe gesagt, das kann ich mir nicht mal alles anhören. Und dann ist der Vertrag dann dort fertig gemacht worden, und dann haben sie bei uns gefestbart, Speck, Schnaps gegeben, und, und die Herren sind dann wieder schön nach Hause gefahren. Ich glaube, die haben damals noch erzählt von dieser Heimfahrt. Also so sind früher Verträge gemacht worden, und Spielerberater gab es da gar nicht. Also da bin ich erst dann, wo das Bustmann-Urteil gekommen ist, ist ja dann so, dass du auch dann, wenn der Vertrag endet, dass du wechseln konntest. Früher warst du immer noch ablösepflichtig, auch wenn der Vertrag ausläuft. Der Verein hat ein Angebot gemacht, dann, also 50% mussten die anbieten, um dann ablösepflichtig und auch Ablösesummen verlangen zu können. Also es war unheimlich schwierig, einen Verein zu wechseln, wenn du nicht gerade irgendwo einen Verein hast, der dann die Ablöse auch bezahlt. Ja,
wirklich dann,
Und wie gesagt, die Berater haben nur die Nationalspieler gehabt zu meiner Zeit.
Also gab dann auch hat Waldhof dann eine Ablöse bezahlt für dich praktisch?
Die habe damals, ich bin ja am Olympia-Amateur gewesen, das war ja dort beim FFC. Und die haben aber gedacht, der Waldhof, ich bin ja durch das, dass ich jetzt einen Lizenzspielervertrag unterschreibe, bin ich ablösefrei. Und dem war nicht so, weil ich so, damals gab es so diese Olympia-Amateur-Spieler, und da hat der DFB dann auch noch einmal Einwand gehabt, und dann musste man dann noch ein paar Mark an der FFC bezahlen, weil ich halt als Olympia-Amateur geführt worden bin beim FFC. Das war ein bisschen die Krux, das konnte man hier in Mannheim nicht wissen, aber das war für die kein Thema. Die 100.000 Euro, die habe ich, die sind locker, also Euro, ne, Mark waren das, die waren dann gut investiert, weil sie habe dann, wo ich weggegangen bin, auch wieder noch mal ein paar Mark gekriegt vom Pforzheim.
Attila, wie war das bei dir? Hast du schon Berater gehabt?
Gab es da noch Schreibmaschinen oder war's, war man da schon ein bisschen weiter bei dir?
Zu unserer Zeit gab es die Berater schon,
Also, wann hattest du dann eher, also du warst aber Jugend hier, ne?
Ja, in der Jugend nicht, also aber da haben wir keine Berater gehabt, also ist klar, aber dann als Vertragsamateur habe ich auch keinen Berater gehabt, dann mit dem ersten Profi, sagen wir mit dem Transfer, mit dem ersten Transfer in die Türkei. Ja, da hatte ich war ich mit dem Roger zusammen.
War das nach der Waldhofzeit oder war
das? Der Übergang halt. Nicht nach dem Abstieg, war ich ja noch hier in der Regionalliga damals.
Ja.
Mit dem Aufstieg, also nach 2 Jahren dann. Mit dem Aufstieg in die zweite Liga bin ich dann gewechselt.
Zu Beşiktaş, gell? Ja, Wahnsinn. Dann, das ist ja, sag ich mal, einer der Clubs in der Türkei.
Das war Clubs. Dann, das war ein Highlight für mich, ja.
Ja?
Ja, also,
ich glaube,
ja. Als Türke, auch nicht nur als, man gibt es halt die 3, 4 großen Vereine
in der Türkei,
und das ist einer, der halt auch Fans und man steht halt im Mittelpunkt auch als Spieler und
War das ja, bei dir auch so? Also man kennt's von früher, kenne ich noch, wenn irgendwie so ein berühmter Spieler irgendwie in die Türkei gewechselt ist, dann wurde am Flughafen erstmal Rambazamba gemacht. Das war das bei dir auch so? Oder?
Nee, ich war kein berühmter Spieler. Ich war ein No-Name.
No-Name, also, okay. Also nur 200 Leute am Flughafen, um dich zu fahren.
Da war keiner am Flughafen.
Okay.
Klar, No-Name, da muss ich erstmal beweisen.
Er war noch jung. Okay. Du hast ja dann auch, habe ich gelesen, ein, zwei Champions League-Spiele sogar gespielt, gell?
Mit Beşiktaş, ja.
Und, genau.
UEFA-Cup-Spiele mit Malatya und Antalya habe ich gespielt.
Gegen wen hast du da, also jetzt in der Champions League?
Das war, gute Frage, das war Haifa war es.
Haifa?
Das war aber Qualifikation, glaube ich.
Ah,
das
ja.
War Qualifikation. Und UEFA war es Werder Bremen und Basel, ja.
Ah, ja gut, wenn man mit Waldhof gegen Offenbach gespielt hat, dann vergisst man die Champions League Gegner eigentlich relativ schnell.
Nee, also das, wie gesagt, da waren die UEFA-Cup-Spiele eher schon interessanter.
Okay. Also,
wir haben mit Antalya 2-0 in Antalya gegen Werder Bremen gewonnen.
Mhm. Okay, krass.
Ja, das war sehr krass, aber in Bremen haben wir 6-0 verloren.
Da hast du wahrscheinlich nicht mitgespielt, oder?
Ja, da haben wir gespielt, okay. Aber die hatten damals noch den Ailton dann.
Ah,
der war auf der Bank und als der reinkam, dann hat er losgelegt.
Ah, da war noch Torfeld
und dann noch
okay, wir waren so, gell, wir waren da ein bisschen halt, wir sind unerfahrene Mannschaft gewesen.
Jungalter.
Und wir sind dort zusammengebrochen dann, ja.
Ah ja, gut. Das ist, glaube ich, anderen Mannschaften in Bremen auch mal ab und zu so ergangen, also bekannteren Mannschaften, okay.
Das waren noch die guten Zeiten von Bremen, natürlich Schäfer-Zeiten da damals. Und
genau. Du warst
Schafgeld, ja, genau. Du warst Schafgeld.
Genau. Du warst ja dann auch, also genau, dein erstes Spiel war gegen Lautern unter Rapolder. Was sind denn so deine Erinnerungen an Uwe Rapolder, fragt hier Che.
Uwe Rapolder hat mich halt geprägt als Fußballer, sagen wir so. Alles, was ich, okay, jeder Fußballer, klar, durchläuft so die Jugend alles, aber Uwe Rapolder hat so einen Standpunkt bei mir, wo ich halt das Taktische, das eigentlich das rausgeholt, was ja eigentlich in mir ist, ja, und ja mich dazu eigentlich auf meinem Weg auch meinen Weg gebahnt, sagen wir mal so. Und deswegen hat er natürlich einen großen Anteil an meinem Erfolg auch. Also das werde ich mir auch natürlich so auch nie vergessen. Also das kann man offen sagen.
War das wirklich so? Also man hört so oder sagt so, dass er so ein harter Hund war auch oder so? Oder?
Ja, das, wer ihn kennt, weiß ja auf dem Platz, wie er ist, dass er da der harte Hund ist. Aber neben Platz ist er genauso ein
Netter Kerl.
Gesellig.
Ja, gesellig, okay, das trifft's. Okay.
Okay.
Wie war es bei dir, Kalle? Also du hast, glaube ich, auch mehrere Trainer gehabt.
Ja, mehrere Trainer nicht, kann man sagen. Ich habe bis auf den Gavice gehabt, ne? Und dann kam ja der Schlappi.
Ja.
Und der hat mich ja dann, sage ich mal, auch recht ja, mit vielen Jahren jetzt begleitet und geprägt, auch letztendlich. Mhm. Und muss ich sagen, aber auch der Trainer, wo auch jetzt verstanden hat, also mich persönlich auch zu motivieren letztendlich, obwohl er mich ja immer gestriezt hat und ja, ich habe es immer schwer gehabt, oder ich in der Fritz vorne sowieso, aber ich habe dann halt vielleicht für mich gesagt, oder die Einstellung an den Tag gelegt, er kriegt mich nicht unter, ja, ich zeige es ihm und ich habe es auch bewiesen, weil er mich ja dann immer wieder gebracht hat, ne? Also es war für mich dann immer eine Bestätigung, obwohl ich dann immer, sage ich mal, in der Kritik stand letztendlich, ne? Also ich kann mich einmal erinnern, war mal in Schalke, haben auch verloren. Und dort hat er dann, da habe ich sehr schmal, hat er mich, wo wir heimgekommen sind, nachts im Bus, hat er mich zu sich geholt und wir haben uns verabschiedet und hat er zu mir gesagt, Kalle, ich war mit dir heute zufrieden. Das war das erste Mal, wo er einfach mal gesagt hat, hier, das war okay, obwohl wir verloren haben. Ne? Und, aber sonst hast du immer das Gefühl gekriegt von ihm, bist immer in die Kritik gewesen letztendlich. Ne?
Auch wenn getroffen hat oder sagen wir, ein super Spiel gemacht hast. Irgendwie
also selten, dass er mal sowas gesagt hat, das war heute okay für dich, mit dir war ich zufrieden. So. Das war auch nur so beim Verabschiedung dann so, nachts so um drei. Wo man dann,
im Nebensatz.
Ja, so aber irgendwie. Es war für mich dann auch sehr, so, das sind so Erinnerungen, aber, aber er war mir, er hat mir halt einfach das Gefühl gegeben, dass man ja, immer Gas geben musste, vor allem im Training. Ne? Oder da gab es nie, dass er mal jetzt locker trainiert hast und so. vielleicht hat mich das immer zur Höchstleistung oder ja, dass ich immer versucht habe, alles zu geben. Und da habe ich mich halt, ja, die Einstellung gesagt, er kriegt mich nicht unter hier. Mhm. Und letztendlich habe ich dann, sage ich mal, auch viele, viele Spiele gemacht. Und ich denke mal, wenn man jetzt uns wieder mal so sieht, dann sagt man es zwar nicht, aber ich merke das, dass er damals schon einen guten Stürmer gehabt hat.
Das ist in der Regel so, wie wenn man, wenn der Vater seinen Sohn, also er will nicht loben, er muss ihn immer ein bisschen härter dran nehmen, so, damit er besser wird. Okay. Dann hört sich das ein bisschen an. Also er mag ihn, aber so direktes Loben ins Gesicht
macht man nicht
so. Also,
verraten vielleicht zu viel Lob nicht. Ne?
Genau. Ja, und denken dann, ich bin der Beste.
Ich denke mal, es hat auch irgendwo gepasst hier. Ne? Genau. Und auch Fritz genauso. Ne? Da habe ich ihm das halt auch gezeigt immer. Ne? Und das hat er so uns rausgekitzelt letztendlich. Ne? Mhm. Ja.
Also sozusagen nicht geschimpft ist gelobt genug. Oder?
Hm? Wenn er nicht dich zur Rede gestellt hat, dann war das ungefähr so okay gewesen. Ne?
Ja, dann hat man nicht alles falsch gemacht, so in die Richtung.
Ja. Okay. An welche Begegnungen, vielleicht Spieler auch und Spiele, erinnerst du dich denn in deiner Karriere am liebsten, fragt, glaube ich, auch Che nochmal.
Ja gut, die Spiele gegen den FCK waren immer was Besonderes, klar.
Okay.
Dann auch das Spiel in Uferbach, wo man in der Rückrunde das gewonnen habe, 2-1, glaube ich, und von dort ab ging es dann bergauf, dann sind wir ja dann aufgestiegen, das war so Richtung 2-1 in Uferbach haben wir da gespielt, haben wir 2-1 gewonnen und von dort ab haben wir, glaube ich, auch keine Spiele groß mehr verloren und sind dann auch aufgestiegen.
Jahr, ne?
Okay. Weil Uferbach war ja mit uns da im Aufstiegsding dabei. Und
die waren direkter Konkurrent?
Das war ein Freitagsabendspiel, kann ich mich noch daran erinnern. Und da haben wir auch dann 2-1 gewonnen, der Dick ist ein Tor gemacht und der Paul Linz, glaube ich. Mhm. Und dort haben wir halt richtig, waren wir motiviert. Auch das war immer ein geiles Spiel in Uferbach. Ja.
Also war es damals auch schon so? Also dieses Derby? Also da
ja, Uferbach war sowieso auch immer. Derby, Darmstadt war auch so. Und,
okay.
Und Kaiserslautern, klar, weil das halt... Ja, da gaben halt noch andere Sachen dazu beim FCK, weil halt dort die Zuschauer, die Fans auch selbst, sag ich mal, gegen sich auch immer Feindschaften haben.
Aber Kalle, wie war denn das? Also man sagt ja eigentlich, dass das so ein bisschen angefangen hat, diese Rivalität mit dem Aufstieg, mit dem Umzug ins Südweststadion so, und dass dann sozusagen diese Animositäten, wo dann glaube ich so das Präsidium vom FCK da gestänkert hat und so weiter, dass das so angefangen hat. Wie erinnerst du das?
Ich als Spieler konnte das jetzt nur so wahrnehmen, dass wir halt, wie gesagt, drüber über den Rhein gekommen sind und habe dort halt, sage ich mal, in der Vorderpfalz auch sehr viele große, also Fans gewonnen. Das merke ich jetzt noch, wo viele von da drüber rüberkommen, trotzdem noch. Ja. Und das war natürlich für die Lauterer natürlich auch, die haben gedacht, im Spiel 2 Jahren gehen wir nach Mannheim. Mhm. Aber dem war nicht so, weil wir einfach das Stadion hier nicht hatten. Mhm. Das Stadion hat eh zu lange gedauert, da habe ich nicht einmal mehr ich im neuen Stadion spielen dürfen. Das hat mir auch ein bisschen weh getan, ne? Weil das schon beim Aufstieg ja alles bei der Stadt vorlag und die sind da nicht in die Gänge gekommen. Und dann haben wir da drüber halt lang gespielt und wir haben da halt doch einige Fans abgenommen. Mit den FCKler, weil man halt auch ein Fußball gespielt habe, wo die Leute auch gekommen sind. Wir haben ja im ersten Jahr einen Zuschauerschnitt gehabt, das war sensationell. Ne? Mhm. Das Stadion war immer ausverkauft oder gerade bei Gladbach, Bremen daheim, und die Bayern-Spiele waren sowieso immer ausverkauft gewesen. Und da ging es ab und da haben halt, sag ich mal, das hat dann halt denen auch ein bisschen missfallen letztendlich. Ne? Und dann kamen halt die Spiele, wo wir immer gemacht haben, da war halt auch interessant drin und dann gab es halt ein paar Aktionen immer im Spiel, wo dann die Fans dann auch, man hat sich hochgeschaut.
Da lacht der Adela,
aber das hatte das Ganze, hat man gebraucht, als Spieler und auch die Fans. Ne?
Ja, genau. Ne? Aber war es wirklich, bis vor einem Umzug war das so, dass es eigentlich schon nicht so ein, klar, Derby aufgrund der Nähe, aber dass es gar nicht so feindschaftlich war? Also
ja, wir haben ja auch in der zweiten Liga gegen die gar nicht gespielt. Ja, erst wo wir aufgestiegen sind, waren dann die Duelle. Die waren ja immer Bundesliga und wir waren nur zweite Liga. Mhm. Und dann, wo wir aufgestiegen sind, war auf gleiche Höhe und dann gab es die Duelle. Mhm. Dann gab es halt immer, die Spiele waren immer allein schon das 4-3 im Südweststadion.
Ja, ja.
Wenn ich das überlege, was da abgegangen ist.
War das Spiel mit den ganzen Elfmetern?
Ja, was da und zu kurz vor Schluss machen die noch sogar einen Ausgleich, wo die Schiri abseits pfeift.
Und stimmt, das war
und
mal,
und
ich hab's auf YouTube mal gesehen.
Aljebi war das glaube ich, wirklich. Und dann hat er noch die Tür reingedreht, wo er in die Kabine reingegangen ist. Der Aljebi da, oder der Spieler, ne?
Ja.
Der hat das Abseits-Tor gemacht, wo abgepfiffen worden ist. Und das war kurz vor Schluss. Und dann haben wir natürlich noch gewonnen dann. Und dann beim Reingehen war es sowieso mit Tumult. Und dann geht man in die Kabine. Da hat er anscheinend bei uns die Tür reingedreht.
Ehrlich?
Ja, ja. Aber ja, das hat natürlich, haben wir natürlich dort eingefordert, wieder beim FCK für die Sachbeschädigung. Ist ja logisch. Nur ich habe das immer so jetzt im Nachhinein, weil der Hans-Jürgen Pohl war damals der Schiri-Obmann. Der hat das damals auch so mitbekommen und hat es dann so mal bei uns im Stand auch mal erzählt.
Ah, okay.
Das hast du damals nicht mitgekriegt. Erst das hat man so auch schon mit der Zeit damals erfahren, was da so alles abgegangen ist noch am Spiel. Ne?
Ja.
Ja. Ja, das war dann schon...
Ich denke, das wird man heute viel von sozialen Medien, alles, Kameras, wird man heute wahrscheinlich viel mehr mitkriegen. Also
ja, klar. Damals ist viele so...
Ja, genau.
Als Spieler konnte ich viel mehr... oder die, hast viel mehr Fouls machen können oder so versteckte Fouls.
Ja.
Die habe ich als Stürmer gemacht, aber auch die Abwehrspieler auch immer. Ja, die haben also auch da dich versucht immer dich zum Beispiel einzuschüchtern und entweder du hast klein Bein gegeben oder hast halt auch die Gegenkarte. Bis du mal eine gelbe Karte bekommen hast du schon mal 3-4 Fouls, aber schöne Fouls begehen können.
Also durch die Blume sagst du eigentlich, da bedarf es schon viel, dass man gleich mit der ersten Aktion eine rote Karte kriegt, also, oder?
Der Foul war zuerst mal eine Ermahnung, egal. Von hinten war das sowieso normal. Da hat man viel mehr gegrätscht. Heute laufen wir die Bälle ab. Ja, das ist halt, früher ist viel gegrätscht worden. Und da war dann Ball unter Mann hast berührt. Das ist ja logisch immer.
Das war doch, glaube ich, dann bei irgendeiner WM, ich weiß nicht, 94, 98, da wurden dann alle Grätschen irgendwie, die relativ rigoros bestraft. Und das hat er.
Ja, irgendwann ist man getroffen. Ja, die Spieler hat man dann ausgebildet, einfach hier. Man will Fußball spielen, ja. Und da hat, die Spieler sind ausgebildet worden, abzulaufen.
Ja, richtig, man sehr, sehr oft.
Und auch durch dieses nicht mal Manndeckungsspiel. Man ist ja übergegangen in diese sogenannte Raum-Manndeckung rein. Ja, man hat dann, erst, wenn der Ball kam, ist man beim Spieler gewesen. Aber früher, der Timmy und so, die sind den Spieler hinterhergerannt. Egal, wo der Ball war. Die haben den verfolgt. Das mache ich heute gar nicht mehr.
Ich kenne es auch noch bei mir in der Jugend. So dieses dann, wenn ein bisschen Geld, dann gehst du gerade mit oder so.
Der Trainer hat gesagt, wenn er auf die Toilette geht, dann geht er so bist du. Das ist Wahnsinn, wie der Fußball sich verändert hat. Also heute als Stürmer, da musst du, also wenn du da, kannst du wirklich geile Tore machen, ne? Weil du auch im Moment frei bist, ja, und wenn du da sehr ausgebildet und ein guter Stürmer bist, dann hast du mit ein paar Aktionen, bist du sofort frei und kannst,
absolut.
Also das ist schon... aber auch die Abwehrspieler, die sind auch athletischer, sind schneller
und die Laufleistung ist ja Wahnsinn heute.
Da hat sich schon viel gemacht
in
der Trainingslehre von den Spielern auszubilden. Die Spieler sind ja mit 18, 19 Jahren sind top. Ja, die können schon im Seniorbereich spielen. Oder die müssen dort.
Ja.
Weil früher, da hast du erst mal ein, zwei Jahre noch gebraucht, da warst du mit 20, 21, dann hast du das so, jetzt hast du den Stand. Heute bist du mit 18, wenn du musst normal schon, wenn du ein guter Spieler bist, bist du schon da, kannst du mithalten. Fehlt nur noch die Erfahrung.
War das also früher, wie war es bei dir, oder gab es da früher auch sowas wie, keine Ahnung, jetzt Essen drauf achten, Ernährung, so, war das schon so ausgeprägt wie jetzt, oder ging es da wirklich okay, Kondition, Technik und...
So wie der Kalle jetzt gesagt hat, ich habe auch meine ein, zwei Jahre gebraucht, bis ich da dann nach dem A-Jugend, habe ich auch zwei Jahre Vertragsamateur, also aus unserer A-Jugendmannschaft damals, das haben wir auch um die deutsche Meisterschaft gespielt, gegen
Dortmund, glaube ich,
zwar verloren, aber da ist halt nur der Sona raus, ein Spieler aus dieser A-Jugendmannschaft ist direkt Profi geworden, das war der Sona, Uysal. Der ist nach Hamburg. Der hat dann Knieprobleme gehabt. Aber er ist jetzt immer noch dort bei der zweiten Mannschaft, glaube ich.
Ja?
Ja, er trainiert hier schon jahrelang dort. Und und von uns sind halt zwei, drei als Vertragsamateur dann halt Step by Step. Und dann hat es dann erst nach zwei Jahren, glaube ich, oder drei, weiß nicht mehr. Ja.
Okay.
Wie ist der Kalle gesagt? Also jetzt heutzutage sind die meist schon mit 18 sind sie schon sicher, mit 17 spielen die schon manche.
Mukoko oder wie der heißt, Mukoko.
Diese Ausnahmespieler, die gibt es, aber es gibt bestimmt auch noch Spieler, die dann halt erstmal auch noch diesen Zeit Weg, brauchen. Die ein, zwei Jahre brauchen, die gibt es auch. Und
aber die Topspieler sind mit 18, 19.
Ja,
da merkst du schon, denen fehlen dann einfach nur noch die Erfahrung.
Erfahrung.
Aber die sind im Top-Zustand.
Körperlich,
fußballerisch.
Ja, du trainierst ja auch mittlerweile einfach 5-6 Mal die Woche, ja, ganz normal, wie die Profis in der Jugend.
Genau, naja.
Dann sind die körperlich.
Die Leistungszentren, ja, sind die schon top, werden die schon top ausgebildet werden, auch von der Ernährung und all was da alles. Deswegen die Spiele erfahren. Also ich hätte mir das gewünscht zu meiner Zeit, ich hätte es aufgesaugt alles.
Doch. Meinst du, dass du das gewünscht hättest?
Ja. Also sozusagen, ja, weil okay, du halt, weil früher, wenn ich überlegt, hast du auch zweimal trainiert, aber du bist nach Morgentraining, bist dann in die Stadt reingegangen, hast du was Mittag gegessen, ja, was halt nur so Lust gehabt hast gerade. Ne? Ja. Und dann hast du ein bisschen Zeit gehabt, dann bist du irgendwo ein bisschen in die Spielhalle gewesen, haben wir ein bisschen Bilder gespielt, ja, die Zeit ein bisschen, ja, und dann sind wir wieder ins Training gegangen. Ja, heute bleibst du auf dem Gelände. Ja. Ja, da wär's dort, kriegst du das Essen wahrscheinlich, wird das Essen serviert und bewusste Ernährung, ja, oder du machst noch ein bisschen Pflegeeinheiten oder gehst
Massage
oder hast auch die Kraft, den Kraftraum oder machst noch anderes für den Körper noch ein bisschen was. Ja, das war früher. Das,
ja, ja, wär, also, so. Ist das, weil du sagst, das wäre dir irgendwie lieber gewesen. Ich finde, da wo ihr noch Profis wart, da, wie du sagst, da geht man in die Stadt, da geht man in die Spielhalle zum Billard. Inzwischen ist als Profi der Tag eigentlich durchgetaktet, also ja, da hast du eigentlich gar keine
Zeit
für dich selbst, ja, oder sowas. Ja. Und das hätte nichts ausgemacht, so. Also, wenn man jetzt vergleichen könnte, lieber Profi in den 80er, 90ern oder jetzt, unabhängig vom Geld, klar, jetzt verdient man viel mehr, aber dieses ganze Drumherum, Aufmerksamkeit, Nachrichten, sozialen Medien, also wäre das wirklich was so für dich? Also ich habe mir vorhin überlegt, was besser ist.
Also ich habe den Fußball ja auch immer als Jugendlicher. Ich bin ja, außer Fußball habe ich ja nichts gemacht. Ich bin ja auch nicht irgendwo mal auf Partys gegangen. Das war für mich ja, weil ich ja dauernd, entweder ich habe in der Auswahl gespielt, bin dort, also ich war ja immer dann eingeladen und dort. Also seit B-Jugendspieler habe ich auch schon fast 4-mal in der Woche trainiert.
Mhm. Ja. Okay.
Also das war damals schon beim FFC, haben wir trainiert, da warst du dann als Eigenspieler, bist immer eine Klasse hochgerutscht letztendlich. Ich war schon dann als Eigenspieler bei der ersten Mannschaft im Kader drin. Also ich habe da auch schon fast 4-mal in der Woche trainiert letztendlich. Okay. Und gut, da hast du dann noch gearbeitet, da war der Abend eh gelaufen. Du bist heim, warst müde und am nächsten Tag bist du arbeiten gegangen, nach der Arbeit ins Training gefahren. Also es war keine Zeit für
irgendwas. Hast du geschafft während der Bundesliga-Zeit?
Ja, ja. Also in der Bundesliga hier in Mannheim nicht, da war ich Profi.
Also das war praktisch da, wo du erzählt hast.
Ja, genau. Ich habe relativ, mein kaufmännische Lehre habe ich relativ früh abgeschlossen. Dann bin ich aber dann noch einmal zum Sponsor gegangen als Arbeitnehmer und habe parallel, war ich dann schon Vertrags-Olympia-Amateur, ne, habe ich dann mit mir gemacht. Aber da habe ich auch dann morgens, bin ich vom Geschäft weggegangen, habe ich trainiert, der hat mir immer freigegeben und dann bin ich wieder nach dem Training ins Geschäft gegangen, habe dann da in Kantine was gegessen und abends um 4 bin ich wieder hoch und um 3 haben wir dann wieder trainiert. Also mein Tag war auch mit Arbeiten, aber das war nicht schlimm. Ich meine, du hast ja auch zwischendrin hast keine schwere Arbeit gemacht, hast kaufmännisch ein bisschen in die Buchhaltung, habe ich da ein bisschen gearbeitet, das war dann okay und war dann abends, natürlich abends im 9. Bereich halt daheim, da war ich dann halt auch dann, bin ich zurückgefallen, morgens um 7 wieder aufgestanden, so sind die Dinge und hier, seitdem, dass ich in Mannheim war, dann war ich Profi, ja. Da habe ich dann halt ja, auch wirklich. Dann, sage ich mal, dadurch, dass ich noch in der Bundeswehr war, habe ich viel Zeit gehabt und dann haben wir halt auch nur 2-mal in der Woche morgens trainiert, ne? Also du hast dann schon mehr Freizeit gehabt.
Okay.
Aber ich habe dann auch für mich den Mittwoch immer so als Pflegetag genutzt, habe da ein bisschen Krafttraining gemacht, dass ich den freien Tag nicht rumgelungert bin, sondern ich habe dann, sage ich mal, noch zusätzliche ein bisschen Krafttraining gemacht, Funktionsübungen, wo man einfach gesagt hat, pass auf, Oberkörper, ein bisschen was machen und ich habe das auch gemerkt, das hat mir gut getan. Ich habe mich da auch selber noch ein bisschen darüber hinaus was gemacht, weil da muss ein Schenk schon rum. Oder ich bin dann einmal, morgens habe ich auch mit meinem Hans Hein, haben wir uns bei der Volkshochschule angemeldet, haben wir so einen Englischkurs mal belegt. so rumhänge geht, ja, ich meine, du hast viel Freizeit gehabt, anfänglich auch, ne? Ja, da hast du dann Dienstag, Donnerstag war Morgenstraining, ja, und dann die übrigen Tage waren mittags immer, mittwochs war frei und Wochenende waren wir ja sowieso über Nacht dann immer bei den Auswärtsspielen oder daheim dann. Aber sonst hast du doch viel Montag frei gehabt, dann hast du dann auch mal da Sachen gemacht, wo du sagst, komm, irgendwas muss ich machen, wo einfach sinnvoll ist, weißt du, kannst du nicht bis um 12 pennen immer, ne? Das geht nicht.
Geht schon, aber.
Geht schon, aber.
Macht vielleicht nicht so viel Sinn. Attila, war das bei dir, erzähl du mal, wie war das dann? Also, sozusagen, was hast du dann in deiner Freizeit gemacht, irgendwie in deiner Profikarriere? Weil ich meine, es war ja noch alles irgendwie. Und oder was hast du eher auch extra trainiert irgendwie für dich?
Ohne extra Training. Hätte es wahrscheinlich nicht geklappt. Ja. So, also ein bisschen das extra Training, also habe ich auch gemacht.
Ja.
In Deutschland wie gesagt, ich Vertragsamateur und so weiter, da haben wir auch einmal oder vielleicht höchstens, ich weiß nicht, ob man zweimal morgens, einmal meistens morgens trainiert oder zweimal, der Rest mittags. Okay, ich habe keinen Englischkurs oder sowas. Das hätte ich jetzt
nicht. Habe ich hier nochmal die Zeit.
Aber ich war auch keiner, der bis Mittag geschlafen hat, sagen wir mal so. Aber wie ich meine Freizeit, also ehrlich gesagt, nichts Besonderes eigentlich.
Mhm.
Gemütlich.
Hattest du viel Freizeit? Also war es bei dir auch so Training, okay, Ding, aber ansonsten.
Ich sag mal, in Deutschland, also die.
Und genau, Unterschied.
Da läuft es ein bisschen anders da wie in der Türkei. Ja. In der Türkei läuft es im Profisein doch ein bisschen anders da, so wie hier in einem Jugendzentrum praktisch, in so einem Jugendleistungszentrum. Mhm. Da bist du an einem Trainingsgelände. Da hast du auch, hat auch jeder sein Zimmer, wo du dich ausruhen kannst, im Fernsehen, also wie in einem kleinen Hotel praktisch.
Mhm.
Auch wenn du am Trainingsgelände bist, also kannst du, was ich, runter dein Fitness machen, kannst dich duschen, kannst dich ein bisschen hinlegen, auch in dein Zimmer zurückziehen, also du hast einen Ort, wo dich also wie ein kleines Hotel praktisch, wo du dich aufhalten kannst. Dann gehst du morgens hin, auch wenn du kein Training hast, und kannst dich dort, wie der Kalle, das, was der Kalle dann draußen alles gemacht hat, kannst du eigentlich auch da drin machen. Das war halt für uns halt dann immer eigentlich, in der Türkei ist es in der Hinsicht sehr praktisch im Profibereich, weil da hast du alles am Gelände.
Mhm. Bist dann praktisch abends dann wieder nach Hause gegangen,
genau,
und
genau.
Tagsüber warst aber
genau, auf dem genau Gelände so und hast alles gemacht. Manchmal wollten es die Trainer auch so haben, dass sie sagen, okay, wir haben zwar erst mittags um 4 Uhr Training, so, aber um 11 Uhr ist jeder da, wird zusammen mal Mittag gegessen in Ruhe und dann könnt ihr, wenn ihr aufs Zimmer oder was Billard spielen, je nachdem, was ihr wollt, und dann langsam aufs Training vorbereitet. Also der Tag wird halt lang gezogen, wie so ein Arbeitstag praktisch. Morgens kommt er, auch wenn kein Training ist, aber dann, ja.
Also nicht dieses klassische, okay, ich habe Training, 2 Stunden, danach fahre ich wieder nach Hause und
wirklich so. Nee, und dann halt, wie gesagt, Pflege, das ganze Massage, bla bla hin und her.
Okay.
Und das zieht sich dann, wenn man das auf den Tag verteilt, dann ist es ein Arbeitstag, in
Anführungsstrichen. Ja, auf jeden Fall. Attila, was würdest du so... Ja klar, also ich meine, auf jeden Fall Zeit und ich meine, als Spieler musst du ja deinen Körper pflegen, also ich meine, das ist ja jetzt nicht
Spaß. Generell, also, als Profi nur... Mal hin, 2 Stunden Training, heimgehen, das ist nichts. Das ist Fakt. Also man sieht es heutzutage, die ganz Großen da von Ronaldo bis der legt sich immer noch die Bälle hin nach dem Training und versucht immer noch die Freistöße, schießt immer noch 10 Stück.
Mhm.
Muss das machen? Ein anderer sagt dann, das ist doch Ronaldo, der braucht es doch nicht. Nee, aber er liebt seine Arbeit, er arbeitet immer noch an sich selbst und das ist eigentlich, was normal fast jeder Profi auch selbst noch machen muss, immer wieder, immer mehr dran.
Was würdest du denn sagen, was so deine, jetzt in deiner Karriere, so was waren das die beste Zeit deiner Karriere? Was?
Das kann ich so nicht auf einen Punkt bringen, weil ich habe mehrere
Beste.
Beste, wo man sich gern dran erinnert hat.
Ja. Dann fangen wir doch mal beim Waldhof an, was war denn so deine?
Beim Waldhof, also das mit Kaiserslautern ist klar, da war ich Abiturzeit.
Okay.
Wie war das? Wie war das eigentlich? Du sagst es Abiturzeit, 18, 19, keine Ahnung, wie alt du warst.
Ja, genau. Von einem Tag auf den anderen kommst du in die Schule auf einmal. Lehrer bis Schüler, Leute, die du nicht kennst, die umringeln dich.
Genau, wie war es in dem Moment, also nicht, wo du faul oder wo du im Anhänger geohrfeigt hast, sondern als du dann vom Platz geführt wurdest und die ganze Tribüne sich auf dich gestürzt hat, als 18-Jähriger, also keine Ahnung.
Bis dahin war ja noch alles okay, aber in der Kabine war es dann natürlich, dann brichst du zusammen, dann bin ich natürlich
emotional, klar. Dann brichst du zusammen. Muss verarbeiten.
Da kommen dann die Tränen, da denkst du, weil ich habe gesagt, was machst du jetzt? Fahrst nach Hause, dein Vater, was wird er sagen? mein Vater war kein Leichter, also der war schon ein bisschen so schlappi-mäßig, kann ich sagen. aber war dann halb so schlimm, als ich nach Hause kam.
Ein bisschen auf die Schulter geklopft.
Ja, hat mich zwar gewundert, nicht die Art meines Vaters, aber okay.
Verstanden. Und wie war es so, erzähl doch mal, weil das ist ja so die Szene, du kamst rein mit 18 oder 19, ich weiß gar nicht, ich glaube 5 Minuten vorher oder so, gell?
Ja, 18, 19, ja, 60. Minute oder so war das. Ja, was wenn dein erstes Spiel, dann denken alle, in dem Moment hast du aber kein Kaiserslautern im Kopf oder irgendwas. Du bist froh, hey, du hast dein erstes Bundesligaspiel.
War nicht, also nervös, du weißt, Derby, wir sind unten, die sind oben, keine Ahnung, 40, 50 Tausend, wie viel im Stadion. Konntest du das ausschalten?
Ja, ich sag mal, das, in dem Moment ist Derby, das alles Nebensache. Mhm. Stadion, Zuschauer, erstes Bundesligaspiel. Das ist in dem Moment so und so, in dem meinem Alter, das ist fast, oh, ich komme rein. Du versuchst das Beste zu machen, gib Gas, mach das, mach das. Okay, ich habe ein bisschen zu viel Gas gegeben.
Kann man so oder so
das,
sehen.
Das, also übermotiviert, ja, ganz genau, total. Übermotiviert. Also,
und weißt du jetzt noch so, dann war irgendwie, glaube ich, das Foul am Wagner, gell?
Ich habe das Video 100.000 Mal schon gezeigt bekommen und gesehen. Bekommen, deswegen, so wie wenn es gestern passiert wäre. Deswegen sehe ich immer, Wagner an der Außenlinie, er tackelt mich ab, fair. Ja. Und danach ist er mit dem Rücken, also mit dem Gesicht zur Außenlinie, mit dem Rücken zu mir, und ich springe da jetzt schon sehr ungestüm von hinten rein. Ja. Also das war schon rot und so. Ja. Ja. Also ich habe von hinten, also das Foul war schon rot, meiner Meinung nach.
Du hast dafür nur Geld bekommen? Und
dann nicht mal. Nee, bis dahin ist er nicht gekommen, der Schiedsrichter. Ah, okay, ich glaube, er hätte schon rot gegeben, aber bis dahin, der Rest hat sich danach eingeben und dann war es dann okay, dass es rot war.
Okay. Ja. Gut, machen wir. Habt ihr irgendwie noch einmal als einfach jetzt als Abschluss und so, gab es irgendwie noch mal ein Gespräch mit dem Ehrmann oder ist das einfach der Mann? Okay, alles klar.
Nicht mehr gesehen.
Hat gelangt und so, ja.
Genau. Wie ist es bei dir, Kalle und Ehrmann? Ich glaube, wann war das, vor 2-3 Jahren habt ihr ja gemeinsam vor dem ersten Derby nach langer Zeit, warst du, glaube ich, mit ihm im Fernsehen oder irgendwie einen öffentlichen Auftritt gehabt.
Die Rheinpfalz hat es organisiert.
Genau, Rheinpfalz.
Vor 2 Jahren waren das. Die Brisantheit wieder Derby und bin die Luft rausnehmen im Vorfeld. Dann habe ich ein Date ausgemacht, da bei Grünstadt, haben wir uns getroffen dann. Ich war das erste Mal, ich habe mit dem nur auf dem Platz und mein Theater gehabt hier. Aber ich selber mal gespannt, wie so wie er sich verhält. Ja, bei mir ist es sowieso vergessen, ja, weil ich sage immer, eins im Spiel war's und nach dem Spiel ist das Ding erledigt. Aber ich glaube, bei ihm war es doch ein bisschen auch, weil ich immer wieder mal so Interviews gehört habe, dass auch mein Name immer Bühr ist ein fieser Spieler. Ja, so, also der hat mich auch dann immer so. Ja, und habe ich immer gespannt, was er so.
Ja, wir jetzt sehen,
so da war ich überrascht. So. Er war auch ein bisschen verhalten, aber wir haben uns begrüßt und wir haben dann ein bisschen erzählt und wollten also beide auch letztendlich ein bisschen die Luft rausnehmen. Ja, dass du einfach diese Emotionen, die herrschen ja jetzt schon wieder, ne? Das ist ja klar. Ne? Da haben wir uns aufpassen. Und da hat dann die Rheinpfalz versucht, hier dieses Treffen einfach ein bisschen zu arrangieren. Das haben sie auch gemacht. Wir haben uns getroffen und dann denke ich, es war soweit okay. Wir haben uns dann auch dann verabschiedet und er hat ein bisschen was erzählt, ich habe ein bisschen was erzählt. So. War ganz lustig und aber die Spiele waren ja immer, der war ja sowieso hoch emotional. Oder?
Ja, ja.
Der hat also ich bin schon im Spiel drin, habe ich schon meine Emotionen losgelassen, aber der war noch mal eine Stufe besser. Ja.
Okay.
Das hast du auch dann, das gab ja immer bei Eckbälle, gab es immer das Theater. Ich war immer als Stürmer, musste ich immer ein bisschen beim Rauslaufen, musste ich immer ein bisschen mit ihm gucken, dass er nicht rausläuft, haben immer Theater gehabt. Und dann die Elfmeter, wo er verursacht hat, wo er einfach ungestüm rausgekauft ist. Und er war halt einfach der. Und den konnte ich auch immer konnte ich reizen letztendlich. Ne? Also, ja. Wo er da rausgerannt ist zu ihm, das musste er auch nicht machen, aber es raus zu ihm und hat blöd angemacht. Ne?
Ja, so. Hat er die Quittung bekommen.
Ja, aber das, so ist er. Ne?
Und es so war auch wirklich so in den 80er, praktisch so in den Derbys, da war er einfach immer.
Der war halt auch, es gab Spieler, mit denen habe ich mich immer gut verstanden auch. Das war immer wie mit Wolfgang Wolf und so. Ja. Das war ein harter Riegel, ne? aber so, wenn man so, das ist vorbei, aber im Spiel drin, da gilt es halt auch mittel. Ne? Mhm. Und hat jeder seine Grenzen gesucht und Schiri hat gepfiffen oder nicht gepfiffen, fertig. Aber nach dem Spiel, sage ich mal, wenn nicht gerade fiese Fouls waren, weil man weiß ja, dass im Spiel drin, da hat jeder so versucht, seine Vorteile rauszuholen für die Mannschaft letztendlich. Ja. So ist es einfach.
Ja. Okay.
Aber das gehört einfach zum Fußball dazu, ein bisschen, finde ich. Ja, die Zuschauer, ja, wenn, und dann haben meine Fans, die Waldhöfer haben dann für mich dann und die Lauterer haben dann gegen mich gepfiffen, aber das hat mich mehr noch motiviert, wie runtergezogen.
Ja, du brauchst es immer so ein bisschen Gegenwind, ne? Ja, so vom Schlappi, die gegnerische Fans, gell?
Ja.
Ja, okay. Ja, interessant, okay, alles klar.
Inwiefern, oder bei dir, Kalle, weiß ich es auf jeden Fall, du warst ja, glaube ich, auch mal Gast beim SWR, beim Saarbrückenspiel, glaube ich, irgendwie in der Halbzeit oder
ja,
in der Hinrunde.
Das war, ja.
War das Saarbrücken?
Das war Saarbrücken.
Macht auf jeden Fall
sein. Als, ja,
genau. Du, ja. Also du, ich denke mal, du bist ja noch hier und alles, also du bist ja noch relativ nah dran am Waldhof, vermute ich mal. Ja. Attila, wie ist es bei dir? Also verfolgst du es noch? Bist du öfters im Stadion, wenn du kannst? Oder wie ist da noch die Verwurzelung?
Seit Corona eher weniger. Vor Corona, also da gehe ich schon ab und zu ins Stadion, aber nicht jedes Spiel, je nachdem. Aber seit Corona eher weniger, also eher weniger gar nicht, muss man offen sagen. Ja, wird halt alles am Fernsehen.
Aber du verfolgst es noch so mal Zeitungen, du weißt.
Verfolge wird also immer sein, also man verfolgt ihn immer, ist klar.
Okay.
Man hofft immer, dass nur irgendwann, wir warten auf den Sprung, wenn der Sprung kommt. Wie gesagt, wenn es diese Woche klappt, ist nicht leicht, aber dann bleiben wir wieder dran.
Dann gehen wir doch mal gleich da rein. Wie ist denn deine Einschätzung für den Sonntag? Wie schätzt du das Spiel ein? Ist ja in jeglicher Hinsicht brisant. Also.
Das Problem ist, wir sind ja Waldhöfer. Ja? Wie ich einschätze, okay, dass es ein schweres Spiel wird, ist klar. Die Lauterer auf dem Erfolgskurs. Wie gesagt, wenn wir oben mitspielen wollen dieses Jahr noch, da muss man so ein Spiel gewinnen, ganz einfach. Das ist so ein kleines Finale, so oft, ja. So muss man das sehen. Alles andere ist dann okay, machen wir eine gute Saison und dann ist man oben dabei, aber dann bin ich der Meinung, dass das jetzt so ein Schlüsselspiel wird. Geht es nach oben weiter oder sind wir halt nächstes Jahr so dabei? Würde ich jetzt einschätzen.
Siehst du das ähnlich, Kalle?
Ja, der klare Favorit ist Lautern, ist logisch. Wir müssen, ja, bei uns muss alles passen am Sonntag. Also da darf keine Ausfälle sein. Jeder muss an seine Leistungsgrenze ran, seine Top-Leistung abrufen. Und dann sehe ich eine Chance. Aber da werden die uns ganz schön nochmal dazwischenfunken letztendlich. Ne? Aber ja, es muss alles passen, dann haben wir eine Chance. Und wie es der Adi auch sagt, Adila, wenn wir dranbleiben wollen, müssen wir gewinnen. Wenn wir das nicht machen, dann denke ich mal, schauen wir mal vielleicht an,
wenn
der Relegationsplatz ist ja auch noch, aber trotzdem insgesamt, um einfach dran zu bleiben für den direkten Aufstieg oder um die Relegation, muss ich jetzt einfach mal punkten. Ja? Wir haben jetzt wieder in München so viele Chancen gehabt und haben einfach auch das nötige Glück hat gefehlt bei dem einen oder anderen Aktion. Aber die Dinger muss ich halt machen, um einfach da oben mit dabei zu sein. Wenn du das halt nicht machst, dann bist du halt nicht ganz oben mit dabei. Und Zielsetzung war ja nicht unbedingt Aufstieg, das muss man auch mal sehen, weil man ist immer gleich so euphorisch, jetzt hat man den Punkt, ja, man ist knapp dran, dann will man einfach mit, ist ja logisch, ja. Aber letztendlich, wenn wir vor der Runde, sage ich mal, unsere Zielsetzung, haben wir gesagt, okay, man will oben mit dabei sein, besser sein wie letztes Jahr und das ist ja der Fall im Moment, also da kann man sagen, die Zielsetzung ist ja nicht verfehlt, über jetzt die ganze Runde zu sehen. Ne? Aber wenn man halt so jetzt nah dran ist und man hat jetzt auch, sage ich mal, ja, wir haben ja keine schlechten Spieler, ja, wir haben jetzt mal ein paar gute Spieler dazu gewonnen. Der Kader ist jetzt auch größer geworden. Also man sieht ja auch, die Konkurrenz, gerade im offensiven Bereich, wird immer, ist groß, also da hat man schon Alternativen. Und jetzt gilt es halt auch, dass die Spieler nicht, wenn sie mal nicht draußen sitzen, nicht, dass sie verschnupft sind, sondern einfach, wenn sie reinkommen, einfach Gas geben. Mhm. Ja? So wie der Martinovic gegen Berlin, dass er reinkommt, da hast du gemerkt, endlich die Einwechselspieler bringen einfach nochmal den Schub. Ja? In der Vergangenheit ist da nichts passiert.
Ja, da sind wir deutlich besser.
Das hat mich immer geärgert. Ja? Da kommt dann, machst du Auswechslung und es läuft genauso weiter. Das kannst du nicht sagen.
Keine Veränderung.
Die haben ja drei Spieler aus der, alle drei aus der zweiten Liga, ne? Karlsruhe, Ingolstadt und der Sohm aus Dresden.
Ja, das sind alles Spieler, was bewegen können, wenn sie sich hier wohlfühlen, wenn sie, sage ich mal, auch bei uns, sage ich mal, auch im Trainingsbetrieb oder auch so, das einbringen, was uns fehlt letztendlich. Ja? Der Sohm ist ganz Kopfballstärke, das ist das, was wir auch ein wenig gehabt haben. Ja? Und jetzt der von dem KSC-Spieler, von dem Kote, der hat mir jetzt auch bei der Einwechslung super gefallen. Mhm. Jetzt dann München, da ist er auch nicht, der war zu spät vielleicht, also der braucht halt auch ein bisschen vielleicht, ja, auch vielleicht mal von Anfang an, ja. Aber da merkt man, der Junge hat was drauf. Mhm. Der ist gut.
Ja.
Aber jetzt ist halt auch, man kann jetzt niemand groß Zeit geben, wir müssen jetzt sofort. Es muss was passieren. Und wenn es nicht ist, darf man auch nicht sagen, okay, jetzt ist alles schlecht gewesen. Ja, das muss man auch sagen. Man muss einfach dann versuchen, für die kommende Runde wieder den guten Kern zu behalten und den ein oder anderen Spieler, es ist das immer, da wieder dazu zu gewinnen. Weil wenn du immer mit dabei bist jedes Jahr und irgendwann klappt es. Mhm. Wir haben ja auch, wo wir aufgestiegen sind damals, sind wir auch mal 2 Jahre lang immer vorne mit dabei gewesen. Und in der dritten Saison haben wir es geklappt.
Ja.
Ja, und wir sind halt alle immer zusammengeblieben.
Mhm.
Ja, wir haben keine großen Abgänge gehabt. Ja, wir haben dann, ja, und das ist da irgendwann...
So was zusammenwachsen muss dann irgendwie in Augen und irgendwann
passt es dann.
Mhm. Ja. Das ist ja so ein Ding, jetzt mache ich einen kleinen Sprung, aber so ist es halt. Du bist ja 79 zum Waldhof gekommen und bist 90 geblieben, also 11 Jahre.
11 Jahre.
Einfach, ja. Und jetzt hast du ja auch erzählt, also 3 Jahre Allianz, du bist ja schon jemand, der konstant sozusagen oder Treue, wie auch immer.
Ja.
Ich meine, heute ist ja schon, wenn ein Spieler 3 Jahre, da ist er schon fast Identifikationsfigur so ungefähr. So ist es,
ja.
Wie war das? Ich meine, da war das einfach nicht normal zu wechseln? Hat man keine Angebote gehabt? Ich meine, du warst ja ein erfolgreicher Spieler.
Lag das auch am Bossmann? Also, dass das,
wirklich das lag erstmal an dem Ding, weil das halt, wenn der Vertrag ausgelaufen ist, hast du dann, wenn du jetzt nicht gerade der Spieler warst, dann hast du gucken müssen, dass du irgendwie da runterkommst. Ja?
Mhm.
Und dann war immer noch das Problem, dass der Verein, der abgebende Verein, immer noch ein Angebot gemacht hat über 51%. Mhm. Dadurch warst du ablösepflichtig.
Mhm.
Das war damals so.
Mhm.
Also das war ein Hickhack mit dem, du konntest nicht einfach zu weggehen. Du hast nur die Möglichkeit gehabt, ein Verein will dich und die einigen sich die Spiele, die abgebende Verein mit dem aufnehmenden Verein, die einigen sich dann. Mhm. Aber das waren die sogenannten Nationalspieler oder die einfach wie jetzt Fritz Walter. Er hat jedes Jahr
Creme de la Creme,
der hat immer die besten Karten gehabt letztendlich, weil er einfach überall gefragt war letztendlich. Und auch der Spieler Berater, das war, haben Nationalspieler, haben ihre Spielerberater gehabt. Da gab es bei uns in Deutschland der Farian. Das war der, wo Spielerberater gemacht hat. Und damals habe ich niemand anders gekannt letztendlich. Ne? Das heißt, die Nationalspieler haben ihre Berater gehabt. Und die haben dann halt auch die Spieler dann ein bisschen dann vermittelt. Und dann gab es halt auch im Hintergrund, habe ich immer mal ein paar Leute für den Verein Spieler dann irgendwo angeguckt und habe sie angequatscht.
Mhm.
Ne? So war das, so hat sich das alles ein bisschen entwickelt, das Ganze. Ne?
Mhm.
Und nach dem Bussmann-Urteil, Verträge sind ausgelaufen, die waren ablösefrei, dann ging es los. Ja, aber dann haben die Vereine umdenken müssen. Die Spieler sind immer aktiviert worden in der Bilanz.
Mhm.
Früher hast du die aktivieren können.
Mhm.
Ja, und heute ist es ja kein Kapital mehr. Wenn der Verein, wenn die Spieler auslaufen, und dann ist der, ja, kann er gehen. Mhm. Genau die Jugendspieler genauso. Wie machst du mit Jugendspielern? Die musst du bald 4-5 Jahre binden mit dem Vertrag, damit du irgendwas ziehen kannst.
Mhm.
Ja, also da hat sich viel für die Vereine getan. Und natürlich zum Vorteil von den Spielern selber, weil die waren nach 2 Jahren, haben die ihren Verein wechseln können.
Mhm.
Und haben sich dann wieder irgendwo, und haben dann halt auch dann, wie schon gesagt, die Spielerberater haben sich das Geld dann wieder aufgeteilt, Spieler und die Berater, was dann, was die Ablöse zum gespart worden sind letztendlich.
Aber, und okay, das ist halt so dieser eine Aspekt und so, und gibt es da auch so ein bisschen so ein Mentalitätsunterschied, also ich weiß nicht, also so irgendwie habe ich halt das Gefühl, was weiß ich, da hat man, ja, so wie der Seebart oder was weiß ich, Leute, die einfach lang dabei waren, irgendwie so wirklich auch so ein bisschen an dieser Heimat oder so
gehangen. Also das ist klar, das ist dann wieder Spielertyp bezogen letztendlich. Also ich war auch ein Typ, wenn bei mir alles gepasst hat, warum soll ich wechseln? Warum soll ich weggehen hier? Ja. Und ich habe ja gewusst, hier wir Süddeutsche in den Norddeutschen hochzugehen, da habe ich erstmal Probleme, dich zurechtzufinden. Ja.
Hm.
Ja, ich habe das gemerkt, wo du Nationalspieler warst. Du als Süddeutscher, wir Süddeutsche Spieler haben uns besser verstanden wie mit den Schalker Spielern. Die haben ein großes Maul gehabt. Ja, es ist so gewesen. Wenn ich da gegen Westfalen immer gekickt habe oder was, die haben halt, die habe ich gemeint, die sind die Größten. Und wenn du dann gesehen hast, die waren gar nicht besser wie du. Aber das liegt, ja. Und ich habe halt, also ich habe, wenn ich meinen ganzen Verlauf sehe, ich habe eine Kontinuität. Weil ich bin 30 jetzt auch wieder bei der Allianz. Das sagt, also ich bin dann auch irgendwo zufrieden und muss nicht irgendwas anderes wieder. Ne? Also das, ja, aber es liegt vielleicht auch an mir, als Menschen. Und ich habe mich hier in Mannheim jetzt auch...
Kann auch, ja. Dass vielleicht jetzt auch die Möglichkeiten im Vergleich vor 30 Jahren einfach noch ganz anders sind, aus welchen Gründen auch immer. Und wie gesagt, ich denke mal auch, die Berater spielen da einfach... Die Rollen verdienen, die haben Interesse daran, dass der Spieler wechselt oder
Vertrag verlängert. Oder die Spieler, die wollen ja auch dann wechseln, um mehr Geld zu verdienen.
Ja,
das ist ja logisch, der Wechsel soll ja sein, dass ich mehr Geld verdiene. Und das ist,
Handgeld.
Und es war damals halt dann durch diese Sache halt nicht so der Fall. Und ja, da hat halt jeder sich so ein bisschen verkauft und hat versucht, dann in den Blickpunkt zu kommen. Und wenn er halt Nationalspieler war, war es sowieso eh dann mehr im Blickfeld.
Ne? Ja, klar.
Und ich, ja...
Was, bei dir, Adidas, also was war das Beste, was jemals ein Berater für dich gemacht hat? Und gab es auch irgendwann was, wo du gesagt hast, eher mal die zweite, so in die Richtung? Also, wie waren deine Erfahrungen mit den Beratern generell, die du hattest? Also?
Ja, also ich habe, sagen wir so, mit Beratern nichts Festes gehabt. Also nichts irgendwie Unterschriebenes. Mhm. Bei mir kamen eigentlich die Berater, wenn es zur Transferzeit kam, kamen die Berater, kann ich dich dort anbieten, hin und her. Und so hat sich dann am meisten ergeben. Also haben die mir das Angebot gebracht und derjenige, der mir das Angebot, welches Angebot dir passt, das hast du dazu gesagt. Also ich habe keinen festen Berater gehabt, der am Anfang war es, wie gesagt, der Roger, der mich dann auch in die Türkei, das waren ein, zwei, aber danach, und dann nach einer gewissen Zeit hast du dann selbst die Verträge gemacht. Also da habe ich gar nichts mehr mit Berater gemacht, weil nach einer gewissen Zeit hast du die Erfahrung. Okay. Wenn du eine gewisse Qualität hast als Fußballer, dann kommen die so direkt auf dich zu im Verein. Und danach habe ich ja auch keinen Berater mehr gebraucht eigentlich.
Okay.
Ihr habt, genau, wir sind schon fast am Ende, deswegen ich würde, wir springen jetzt einfach die letzten fünf Minuten, das ist ja auch okay. Was mich noch interessieren würde, Kalle, wurdest du eigentlich bezüglich mal eines Engagements bei deinem Lieblingsverein, beim SV Waldhof angesprochen?
Ja gut, sagen wir so, ja, in der Vergangenheit jetzt ganz, ganz, ja, an sich überhaupt nicht. Ich war ja mal A-Jugendtrainer. Da war ich mal für den Verein tätig als solches, aber jetzt darüber hinaus eine Tätigkeit im Verein oder ja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Da ist jetzt bis jetzt noch nichts gelaufen. Es läuft jetzt was, aber da muss man jetzt mal gucken, ob das was für mich ist. Bereit würde ich sein. Und weil irgendwo ist der Verein, ja, ist es für mich jetzt auch eine Leidenschaft geworden letztendlich. Ja? Und meine Jungs, die sind auch Waldo-Fans. Und ich bin Mannheimer geworden hier und dadurch auch dann Waldhöfer, durch dessen Spieler war. Und der Verein ist irgendwie eine Leidenschaft geworden für mich. Ja? Allein schon, wenn man halt am Stadion ist und einfach beim Einlaufen. Ja,
bist du immer im Stadion?
Ja, oder? Also im Großen und Ganzen fast bei jedem. Ich bin Robert Tauerkater auch letztendlich. Ja. Und es ist immer wieder faszinierend, wenn die Spieler einlaufen oder die Fans dann auch. Das ist halt, ja, es ist pure Stimmung bei uns. Ja. Das ist, es macht schon Spaß, muss ich echt sagen, wenn man da dann auch Zuschauer das alles sieht, wie die Fans dann auch dann ihre Dinge abziehen, dann wenn immer das ausverkaufte Stadion ist, ja, diese Aktionen, wo sie starten. Also es macht schon Spaß. Cool. Und ich bin schade, dass immer dann darüber hinaus man ins schlechte Licht gerückt wird, wenn irgendwelche Bengalos oder was weiß ich dann außerhalb wieder Beschädigungen stattfinden. Das ist halt das, was Begleiterscheinungen sind, wo ich absolut verurteile, aber es wird schwierig sein, dort das 100% in den Griff zu kriegen. Man muss halt dran arbeiten, ja? In den Fanclubs seine Leute, die halt einfach da Fanarbeit betreiben und ganz, ganz ausmerzen kannst du dieses sowieso.
Ja gut, man könnte ja vielleicht auch von DFB-Seite auch vielleicht andere Taktiken sich überlegen.
Ja.
Das ist ja nicht nur einseitig sozusagen, würde ich mal sagen. Mhm. Okay, aber du hast gesagt, wenn ein Amt, dann eher GmbH oder Verein?
Ja gut, es ist in Richtung Verein. Verein.
In Richtung Verein.
In Verein, ja.
Okay. Okay, das klingt, okay. Da lassen wir uns doch mal
überraschen. Genau.
Überraschen.
Eine Frage hier noch. Von Che wieder. Kalle, hast du noch das Trikot der Aufstiegssaison 82-83? Verbunden mit der Zusatzfrage, und würdest du es einem der Moderatoren schenken?
Ich kann ich jetzt leider nicht dienen, weil das Trikot ist schon weg. Also ich weiß gar nicht, wo ich das hingegeben habe. Weil damals gab es ja auch sowieso, gut, wir haben dann immer zu Saisonende das Trikot behalten dürfen. Aber wie, nach jedem Spiel konntest du das Trikot nicht mitnehmen. Also das gab es damals sowieso nicht. Und da war eh zu meiner Zeit auch kein Name hinter drauf. Da war,
okay, vorne.
War dann vorne die Ding drauf, hinter die Nummer 7, die habe ich meistens gehabt. Ne? Und ja, aber das Trikot habe ich, ja, ich habe gar kein Trikot mehr. Schade auf meine Versicht.
Okay. Das muss ich sagen. So Attila, genau, hast du noch das Trikot von deinem Auftritt auf dem Betzenberg?
Das habe ich noch, ja.
Das hast du da?
Oh, ehrlich? Ich habe fast in jedem Verein, wo ich gespielt habe. Ja, und das natürlich. Das habe ich
ganz noch. Besonders. Super.
Okay. Das behalte ich für meinen Sohn noch.
Ja, schön. Das müssen wir mal irgendwie, wenn wir mal ein Museum oder so, das muss da rein.
Da kommen wir nochmal auf dich zu, auf jeden Fall.
Das wäre schön, ja.
Okay.
Ja, leider. Wir haben echt noch ein paar Fragen, aber so ist es. Ist die Sendung auch schon wieder vorbei? Vielen, vielen Dank für euer Kommen. Das ist wirklich, ja, wirklich was Besonderes auch. Jetzt auch gerade vor dem Spiel, aber auch so.
Also ich hätte jetzt da noch eine Stunde weiter erzählen können, ohne Probleme.
Dass eine Stunde so kurz ist.
Ja, nee, das ist also wirklich vielen, vielen Dank auch von meiner Seite.
Ja. Genau. Also, wie gesagt, dann heute waren da eben Kalle Bührer und Attila Birlik. Danke euch beiden und einen schönen Abend euch.
Ja, wir bedanken uns auch.
Vielen Dank.
Sehr schön.
Dankeschön.
Und,
kurzer Reminder, wird zwar nicht wirklich nötig sein, Sonntag, Spiel, Heimspiel.
14 Uhr.
14 Uhr,
genau. Mit mir war der Nennert am Mikrofon.
Und mit mir der Paul.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, geht das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der Fußball in dunkler Mächtehand. Ich scheiß auf euer Business, ich brüll's euch ins Gesicht.
Ist diese Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.